herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Solidarische Landwirtschaft in Japan ist heute unser Thema. Die solidarische Landwirtschaft kommt ursprünglich aus Japan. Tonja von der Gartenkoop und seit 9 Jahren Gärtnerin wollte schon immer mal dorthin, um sich das anzusehen. Sie erzählt von ihrer Reise, Anbau, Verteilung, Landschaft und Schmetterlingen, aber auch vom kollektiven Umgang mit Naturkatastrophen und menschengemachten Katastrophen wie dem Klimawandel. Auch queeres Leben in Japan kommt kurz zur Sprache.
Du arbeitest seit 9 Jahren als Gärtnerin in der Gartenkoop?
In unterschiedlichen solidarischen Landwirtschaften Landwirtschaft, ja.
Und bist in dem solidarischen Landwirtschaftsnetzwerk schon lange aktiv.
Ja.
Genau. Und aus dem raus bist du jetzt 7 Wochen in Japan gewesen mit einer Freundin.
Ja.
Und davon würden wir jetzt gerne hören. Was hat dich dahin geführt? Warum seid ihr dahin gefahren?
Mal so, mit 30 habe ich erst angefangen, in der solidarischen Landwirtschaft zu arbeiten, weil mir das einfach als sehr sinnvolles Konzept erschienen ist, wo viele Leute nochmal mitbekommen, wie werden Lebensmittel überhaupt erzeugt. Davor war ich Bildungsreferentin und habe sehr viel auf der Theorieebene vermittelt und habe gemerkt, wow, wir sind eine Gesellschaft, wir wissen ganz viel, aber wir tun wenig.
Ja, und kannst du es nochmal in 2 Sätzen sagen, was solidarische Landwirtschaft umfasst?
Also solidarische Landwirtschaft, zum Beispiel auch gerade bei der Gartenkoop, da ist es so sehr explizit gewesen. Also ich arbeite da nicht mehr. Eine kurze Definition, das ist jetzt schwierig. Also eine Verbraucherinnengemeinschaft, eine Community tut sich zusammen mit Produzentinnen, einem Bauern oder einer Bäuerin, die schon existiert, oder gründet eben eine Gemeinschaft, wie bei der Gartenkoop, aus Gärtnerinnen und Prosumenten. Die Menschen, die das Gemüse beziehen, die helfen auch ganz viel mit auf dem Hof und bekommen jede Woche einen Anteil des produzierten Gemüses in dem Fall. Also eigentlich aller Produkte. Und der Clou bei der Sache ist, die Bäuerinnen haben eine sichere Abnahme und die Verbraucherinnen und die Bäuerinnen teilen sich eben die Ernte und aber auch das Risiko. Und das macht das für mich eben besonders solidarisch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist ein sehr solidarisches und auch ein sehr beliebtes Konzept inzwischen. Das hat sich ja auch weltweit schon verbreitet in der oder einer ähnlichen Form. Und auch schon eben kommen wir wieder zu Japan seit den 60er Jahren.
Yes.
Auch in Japan ist das relativ parallel entstanden.
Genau, also als ich dann angefangen habe mit 30 mit der solidarischen Landwirtschaft, damals habe ich noch im Lebensgarten im Dreisamtal, da ist eine weitere solidarische Landwirtschaft in Freiburg, da habe ich angefangen mit einem Bundesfreiwilligendienst und war da noch parallel Bildungsreferentin und habe angefangen, den gärtnerischen Job kennenzulernen. Und da habe ich mich sehr viel auch für die Theorie, also woher kommt solidarische Landwirtschaft, was gibt es für Netzwerke und so weiter, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und bin sehr schnell auf Japan gekommen. Und ja, die Legende sagt, dass auf jeden Fall die Hauptidee eigentlich aus Japan kam mit den solidarischen Landwirtschaften, die da Teikei heißen.
Und Wikipedia sagt, seit 2015 bezieht ein Viertel der Bevölkerung in Japan Lebensmittel darüber oder hat Teikei.
Ja, und das musste ich mir anschauen. Das wollte ich mir schon immer anschauen, weil hier in Deutschland und eigentlich auch in allen anderen Ländern, mit denen ich mich schon auseinandergesetzt habe, wo es ähnliche Systeme wie die solidarische Landwirtschaft gibt, ist es immer noch ein marginalisiertes Phänomen. Also auch hier in Freiburg, die super Ökostadt, die da bezieht ganz sicher nicht ein Viertel der Peoples irgendwie aus einer solidarischen Bezugsquelle die Lebensmittel. Und deswegen war sozusagen Japan aus dieser Sicht für mich ein Place to be unbedingt, wenn ich es mal schaffe.
Jetzt hast du es geschafft?
Jetzt habe ich es geschafft. Nach 10 Jahren. Genau, das Witzige war die beste Reisezeit in Japan. Es gibt Japan ist ein extrem langgezogenes Land und dadurch gibt es viele unterschiedliche Klimazonen. Aber es ist klar, dass so über den Sommer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit dort ist und auch die Zeit der starken Regenfälle. Deswegen ist es Frühjahr optimal. Aber ja, rat mal, was eine Gärtnerin im April, Mai so zu tun hat.
Okay, ja.
Eine Menge. Also da ist absolute Urlaubssperre. Und als ich dann in der Gartenkoop angefangen habe, damals noch etwas als naive Akademikerin und gefragt habe, ja, könnte ich denn dann vielleicht noch im April, Mai reisen? Ja, da meinte dann ein Mensch, der schon lange im Team war, ja, dann kannst du auch einfach gleich nächstes Jahr wiederkommen. Ja, und deswegen war jetzt so eine kleine Pause von der aktiven Gärtnerei, also in meiner Biografie. Das war ein weiterer Grund.
Du warst jetzt im Mai da.
Ja, wir waren genau, jetzt im Mai, Juni da.
Und erzähl doch mal, wo seid ihr gelandet? Wo warst du dann oder wo wart ihr dann? Was habt ihr angeguckt? Was habt ihr gemacht?
Also ich war mit einer Freundin, die in einem Tofu-Kollektiv in der Schweiz arbeitet, zusammen unterwegs. Und ein weiterer sehr toller, es ist kein Zufall gewesen, aber es hat sich gerade sehr gut ergeben, dass ein gemeinsamer Freund, der auch lange in der Tofurei gelebt hat, der ist nach Japan ausgewandert vor 2 Jahren. Deswegen konnten wir dort einen Menschen besuchen und sind, ja, da fängt es jetzt an. Es sind sehr viele sehr lange Namen von den Städten. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf der Höhe etwa von Tokio mit dem Flugzeug angekommen. Ja.
Und was habt ihr denn gesehen an Solawis oder wie war der Kontakt?
Ich habe im Vorfeld von meiner Reise sehr viel recherchiert und versucht, heutige Orte zu finden. Und tatsächlich ist der Kapitalismus über Japan da herübergerollt, so wie in ganz vielen anderen Ländern. Und ich habe schon einen ersten Eindruck gehabt, dass die Takeaways doch nicht ganz so populär sind, wie es auf dem Wikipedia-Artikel steht. Ich habe hier Kontakt aufgenommen mit Menschen, die in Japan aufgewachsen sind, denen ich auf jeden Fall erstmal nochmal vermittelt habe, dass es diese Takeaway-Bewegung gab. Und letzten Endes haben wir uns einfach bei WOOF Japan angemeldet. Die haben eine eigene Woofing-Seite. WOOF bedeutet Working on Organic Farms. Und da stellen sich ganz, ganz viele Landwirtschaften eben genau ökologische Organic vor. Und Mensch kann sich bei denen melden. Und das haben wir dann dort im Verlauf unserer Reise gemacht und hatten dann 2x6 Tage Aufenthalt auf Farmen, die auch angegeben hatten in ihrem Profil, dass sie solidarische Landwirtschaft oder nach dem Take-Hay-Prinzip arbeiten.
Und wie war das dann und wie war der Kontakt?
Sehr unterschiedlich. Der erste Kontakt in einem Ort namens Awa war mit einem Paar. Es gab einige Parallelen zu meiner eigenen Biografie. Die beiden Leute haben lange in Tokio gelebt mit ihren Kids und haben sich eingeengt gefühlt und gestresst. Tokio ist die größte Metropolregion der Welt. Also so von der Ballung her leben da die allermeisten Menschen. Und ja, sie kamen irgendwie auf den ganzen Hassel nicht mehr klar und wollten aufs Land. Und haben dann dort ein altes Bauernhaus gefunden und schon ein bisschen Land. Denn wie bei uns hören die Leute auf mit der Landwirtschaft, sowohl mit der Subsistenz, also der Eigenversorgung, als auch so im größeren Stil, denn es wird sehr schlecht bezahlt, auch in Japan. Dann haben die angefangen mit Subsistenz, also erstmal sich, also die Familie versorgen. Dann kamen die ersten Freundschaften im ländlichen Raum. Dann haben sie angefangen zu tauschen und nach wurden ihnen mehr und mehr Flächen wärmstens untergejubelt, würde ich sagen. Also so, es gab einfach immer mehr Flächen, die sie dazu nehmen konnten. Und daraus hat sich eigentlich dann erst so ein Verteilnetzwerk gegründet.
Und wie viele sind das dann heute, die das machen, da wo ihr wart?
Die Takeaways, meinst du?
Ja, in der konkreten Farm, von der du gerade erzählt hast.
Wie viele Mitglieder? Oder
ja,
das war lustig. Es sind nämlich also es ist eine sehr krasse Mischform dort gewesen. 9 Mitgliedschaften, die sie eigentlich wöchentlich beliefern und die kommen aber einfach vorbei oder kriegen sozusagen gepackte Kisten. Also das war sehr, wie soll ich sagen, das war nicht ganz ausdefiniert. Dann,
und wie viele Leute haben gearbeitet in der Landwirtschaft?
Die beiden. und dann viele Wooferinnen. Also eigentlich hatten die dann, wir waren dann in der Zeit sogar zu viert. Ich glaube, das war schon die maximale Anzahl an Menschen, die sie da aufnehmen konnten zur gleichen Zeit, aber ja. Und die Leute haben tatsächlich ihren Anbau, ihre Anbaumethoden über YouTube-Videos gelernt. Ja, das fand ich sehr wild. In manchen Punkten habe ich das dann auch auf dem Acker gesehen. Ja, und was halt total schön war bei dem Arbeiten in den solidarischen Landwirtschaften, das ist wirklich ähnlich wie bei uns hier, dass einfach die Breite an Produkten groß ist und sehr viele traditionelle als auch neue Sorten angebaut werden, sodass man Menschen wieder daran erinnert, was es alles vor der Haustür zu essen
traditionell
gibt.
Aus den Breitengraden oder was ja. Haben die denn angebaut?
Ja, genau, traditionell aus den Breitengraden. Bei beiden Farmen, wo wir waren, haben sie zum Beispiel ein eigenes Reisfeld. Das ist eigentlich ein Klassiker. Es gibt noch sehr viele Menschen, die ihr eigenes Reisfeld haben und das dann auch zur Eigenversorgung genutzt wird.
Also auf den Dörfern haben noch sehr viele Menschen eigene Reisfelder.
Ja, und landschaftlich fand ich das jetzt gerade im Frühjahr total schön, weil diese Reisfelder, das ist so, das wird im Wasser angebaut. Also Mensch muss sich vorstellen, wie das so kleine Dämme um das jeweilige Reisfeld gezogen werden und dann werden die geflutet. Und da werden dann die Pflanzen per Hand oder mit einer kleinen Maschine dann so reingepflanzt. Und dadurch gibt es riesige Wasserflächen, glatte, und dann spiegelt sich überall der Himmel. Das ist sehr schön, ja, zum Angucken. Ja.
Haben die gerade auch so mit Trockenheit zu kämpfen oder mit dem Klimawandel?
Trockenheit glaube ich nicht. Noch nicht. Es ist ein sehr wasserreiches Land, hatte ich den Eindruck. Es gab unfassbar viele große Flüsse. Eigentlich in fast jedem Ort, wo wir waren, ist sehr viel Wasser geflossen. Es gibt ziemlich viele Berge, von denen auch nochmal Wasser kommt. Und klar, drumherum ist das Meer. Und es gibt eben diese Taifunzeit ab Juni, was auch so der Sommer ist. Den Klimawandel, also Japan ist generell, das hat uns der andere Bauer, den wir danach besuchen waren, erzählt. Also Japan hat eigentlich die meiste Erfahrung mit Naturkatastrophen in der ganzen Welt, weil von Wasser umgeben, es gibt das Meer und mit den Taifunen und so weiter heftige Meeresbewegungen. Dann gibt es noch Vulkane und sie sitzen auf so einer Platte, wodurch es starke Erdbeben gibt, was die ganze Welt auch spätestens mit Fukushima dann ja auch mitbekommen hat, also aus Naturkatastrophensicht, wie prekär dieses Land dort auf der Welt angebracht ist. So. Ja.
Und hast du das mitgekriegt, wie das dann mit der Klimakatastrophe diskutiert wird oder wie da die Einstellung ist? Ist ja menschengemacht, das andere sind ja Naturkatastrophen.
Also leider konnten wir mit vielen Menschen aufgrund von sprachlichen Hürden nicht so diskutieren, aber ich habe extra dann nochmal danach recherchiert, einen weiteren Farmer zu finden, der auch ein bisschen in unseren Netzwerken aktiv ist, also in den Solawi-Netzwerken. Es gibt eine Dachorganisation Urgency und da war der Mensch aktiv und mit dem haben wir sehr viele politische Diskussionen geführt. Der hatte seine Flächen in Tamba und schon alleine das Dorf hat eigentlich eine Historie gezeigt von Katastrophe. Es gibt so Starkregenfälle, die kommen auch in der Taifunzeit und es gab mehrere Male schon heftige Erdrutsche, wodurch auch ein paar Menschen in diesem Dorf ums Leben gekommen sind, weswegen es große kollektive bauliche Maßnahmen gab, die so auch eigentlich in alle Richtungen die Hänge abgestützt hat mit massiven Betonkonstruktionen, was wir dann auch in ganz Japan immer wieder sehen konnten. Und mit ihm konnten wir das so viel erörtern. Also da hat zum Beispiel einfach das ganze Dorf und die ganze Region diese heftigen Flutkatastrophen mitbekommen. Es gab dann eben riesige freiwillige Einsätze, wo eigentlich alle auf den Beinen waren, um
danach wieder aufzuräumen. Und dennoch gibt es keine große Bewegung. Genau, also er meinte, er sieht es nicht gerade, also dass es zum Beispiel eine Klimabewegung gibt. Japan ist wirtschaftlich sehr stark von so, ja, industrialisierter Produktion abhängig. Es gibt, also ich finde, es ist sehr vergleichbar mit Deutschland, worauf so politisch und wirtschaftlich gesetzt wird und weswegen dann immer halt alles begründet wird, zum Beispiel auch die Atomkraftwerke. Japan hat wenig Bodenschätze, deswegen setzen sie eigentlich fast 100% auf Atomkraft. Mit Fukushima gab es dann schon nochmal eine sehr aufbäumende Bewegung gegen diese Atomkraft. Und das ist ja auch miteinander verbunden, so Klimabewegung und Atom und die Frage, okay, woher kommt unsere Energie? Aber die Regierung unterbindet eigentlich größere Diskussionen, weil das sozusagen das komplette Wohlstandskonzept vom heutigen Japan halt in Frage stellen wird.
Hast du mitgekriegt, wie die Regierung das unterbindet? Kriminalisierung oder die...
Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, nee. Aber er hat mir erzählt, dass er eigentlich dann auch Sprecher war in seiner Region für ein kleinbäuerliches Netzwerk. Und es war ein richtig, wie soll ich sagen, ein aufgeweckter, frecher Kerl auf jeden Fall. Galt dort in der Region mit Sicherheit als Freak. Und der hat dann, als er den Vorstand übernommen hat, seine Organisation um so ein Wort wie ja, kleinbäuerliche Vereinigung und Umweltschutz erweitert und hat direkt von seinen Mitstreitern sowas von Wind von vorne bekommen und es gab direkt entrüstete Austritte, weil eben, es war schon immer so, dass es nur eine kleinbäuerliche Organisation ist und warum sollte die sich sozusagen erweitert mit Sachen so beschäftigen. Also ja, und da würde ich sagen, diese Trägheit kennen wir ja auch.
Eher dann so regional oder familiär.
Ja, das war regional.
Im großen politischen Kontext.
Ja, da habe ich leider nicht so viel mitbekommen.
Ja, ja. Ja, verstehe.
Außer, dass es einfach halt so ein ganz klares Credo gibt von, wir müssen weiter führend sein, auch im asiatischen Raum, aber auch weltweit. Ja,
wie meinst du das? Wir müssen führen.
In der Technologie und so als Industriestandort.
Ja. Ach, dass das ein Anspruch von Japan ist.
Yes.
Ah, okay.
Yes.
Mhm.
Ja.
Was bringst du noch mit von dieser Reise an Eindrücken oder an Erkenntnissen?
Was bringe ich noch mit? Ich dachte, es ist das Paradies für Veganerinnen, denn Japan wird gerade sehr, sehr gehypt. Also alle haben Sehnsuchtsort Japan. Wenn ich sage, ich war in Japan, dann sind alle so, oh mein Gott. Ja, ist auf jeden Fall, genau, kurz vor Mondfahrt, was auch ja gerne alle irgendwann mal machen wollen. Und da musste ich auf jeden Fall über mich selber lachen, denn Japan ist umgeben und durchzogen von Wasser. Und natürlich ist die Haupt Nahrungs- und Würzquelle der Fisch. Und ja, und damit war sozusagen unsere Auswahl an Essen eher beschränkt. Ja, und
umfasst dann vegan den Fisch mit landläufig?
Nee, es gibt einfach noch sehr wenig Veganismus.
Ah,
und
okay.
Ja, genau. Und wenn wir vegan essen wollten, dann sind wir auf jeden Fall direkt in sehr hipsterige und auch doppelt so hochpreisige Locations gekommen, wo auch alle anderen tätowierten Ausländer saßen. Ja, genau. Vielleicht, ja, also genau. Das vielleicht auch nochmal als letztes, wenn ihr vorhabt, in nächster Zeit nach Japan zu gehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einfach für uns die andere Seite der Welt. Und eine sehr vielfältige Landschaft. Die Tiere sind fantastisch. Ich habe diese riesigen Schmetterlinge sehr geliebt und ins Herz geschlossen, die überall herumtaumeln.
Wie riesig sind die denn?
Handflächen groß. Ja. Oh. In schwarz und in weiß getigert. Ja, ziemlich hübsch.
Toll.
Und also mein absoluter Tipp, was auch ich als Tipp bekommen habe, sind eben die ganzen Onsen. Durch die Vulkanlandschaft gibt es sehr viel heiße Quellen und die werden überall gefasst in wie in städtische Bäder, die wirklich für alle Leute auch finanziell zugänglich sind. Es sind dann heiße Bäder, geschlechtergetrennt auch, die Menschen fast täglich am Ende des Tages so besuchen. Und es ist köstlich. Einschränkung für uns hier, Menschen aus dem Westen, würde ich sagen, dass es immer noch, also wir haben bei der Hälfte der Erfahrung, Hälfte der Onsen die Erfahrung gemacht, dass meine Freundin mit vielen Tattoos nicht reinkam.
Ach komm.
Ja, denn die Tattoos werden weiterhin der Yakuza, einer der größten Mafias der Welt, zugeordnet. Und die haben eben als, ich würde sagen, auch als Männlichkeitsbeweis meistens ihren ganzen Rücken mit einer alten Tätowiertechnik tätowiert. Und da diese Yakuza geächtet werden von der Gesamtgesellschaft, dürfen Menschen mit Tattoos in viele Onsen, die noch ein bisschen traditioneller sind, eigentlich nicht rein.
Es auch Menschen anderer Geschlechter.
Ja, also genau.
Überhaupt.
Ja, da muss man immer auf jeden Fall davor gucken. Und das fand ich auf jeden Fall spannend. Mensch, kann sie abkleben, aber wenn Leute viele Tattoos haben, dann bist du irgendwann voll bandagiert und dann bringt das nichts mehr mit dem eigentlichen Konzept von nackt im Onsen.
Hast du sonst noch was mitgekriegt in Bezug auf Geschlechterrollen und Geschlechterbilder? Für ein weites Feld können wir auch ein andermal machen.
Ich würde sagen, größtenteils klassisch. Es gab wenig queere Orte. Vielleicht hätten wir die gefunden, wenn wir japanisch gekonnt hätten. Wobei auch der Mensch, den wir besucht haben, sehr viel queere Räume eigentlich besucht und das und da auch klar gesagt hat, dass das auf jeden Fall noch keine öffentliche Debatte ist. Ja,
ah, ja.
Also oder nicht sehr viel. Und gerade bewegt sich die Regierung leider auch wieder nach rechts. Und ja, das merkt man dann immer, glaube ich, auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Aber ich bin mir sicher, dass es das gibt. Also gerade in Tokio weiß ich auch, es gibt auf jeden Fall Drag-Shows. Es gibt ein queeres Viertel, wobei das so ein Ausgehviertel ist, was mich eher an die Reeperbahn erinnert hat. Genau.
Warst du da?
Ja. Ja, wir waren da und sind dann aber schnell wieder gegangen. Ja, weil es so sehr touristisch war. Ich bin mir sicher, dass die queere Szene sich etwas undergroundiger findet. Und ja, es gibt auch CSDs, das stimmt. Die hätten wir dann besuchen können, waren aber dann im Juni eigentlich nur noch im ländlichen Raum. Ja.
Dann bedanke ich mich total herzlich, dass du gekommen bist und fand es sehr spannend, was du erzählt hast. Danke dir.
Danke auch für die Einladung.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr Solidarische Landwirtschaft in Japan. Ein Gespräch mit Tonia, Gärtnerin der Gartenkoop.